Ach, liebe Geschwister, manchmal finde ich das mit Kindern sehr schwer, aber dann denke ich, Gott muss es sehr schwer mit uns haben. Und vielleicht ist es uns die beste Erziehung, dass wir kennenlernen und uns auch demütigen vor Gott. Ja, ich habe heute, du hast schon eingeschaltet. Ich habe heute für euch, oder wir wollen heute weiter in Matthäus 13 machen, weitermachen. Ich möchte zuerst diese Verse 31 bis 33 inklusive vorlesen. Lass uns auf das Wort Gottes hören. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sich nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Ich bete kurz. Lieber Herr, möchten wir dir das anbefehlen, dass du uns nicht nur theologisch, nicht nur oberflächlich diese Bilder verständlich machst, und dass du unser Herz fruchtbar, geeignet für dein Reich machst, Herr. Und dass wir an diesem, was wir lesen von deinem Reich, was wir hören davon, dass wir daran Anteil haben, Herr, und auch das Vorrecht haben, von dem wir hier hören, den Segen. Bitte, Herr, segne auch mir Weisheit, gib mir Kraft, segne die Herzen der Zuhörer, segne bitte die Kinderstunde, dass sie dein Wort gerne hören, die biblischen Geschichten verstehen. Gelobt sei der Name. Amen. Amen. In heutigen Gleichnissen geht es um weitere Eigenschaften des Himmelreichs. Das Reich des Herrn. Es sind zwei sehr kurze Gleichnisse. Sie sind auch nicht wirklich mehrschrittig, sondern wir haben jeweils irgendwie so ein, ich nenne mal das Ausgangsbild oder so, den Anfang, das erste Bild, und dann ein zweites Bild, ein Ausgangsbild und ein Eingangsbild, ja, wie man das nennt, ja. Wieder will Jesus, also wir sehen in diesem Kapitel geht es immer wieder. Und ich denke, dieses Kapitel wurde auch genutzt, um der Anfangsgemeinde das Reich Gottes verständlicher zu machen. Und auch hier in diesen Bildern geht es darum, dass Jesus unsere Sicht über das Reich Gottes festigen, korrigieren will, damit wir verständiger sind, sowohl im Dienst als auch in dem, wie Gott wirkt durch seinen Geist in dieser Welt und was er baut, welches Ziel es hat. Lass uns zunächst das erste Gleichnis kurz betrachten. Wir sehen da einen Mann, der einen sehr kleinen Samen sät. Dieser Samen ist vielleicht so, einige Millimeter groß. Es ist der Samen einer Pflanze aus dem Nahen Osten, wahrscheinlich ist es dieser Same, der schwarzer Senf genannt wird heutzutage. In der damaligen Gesellschaft ist dieser Same als der kleinste aller Samen bekannt, also den man pflanzt. Und das Bild, das Jesus zunächst malt, wendet sich zu dem nächsten Bild, und dort geht es darum, dass der Same plötzlich größer ist als alle anderen Pflanzen auf dem Acker oder in einem Garten gepflanzt wird. Diese Senfpflanze kann eine Höhe bis, also so sagt man, bis zu 3 Meter erreichen. Also es sind nicht die uns bekannten kleinen gelben Blumenpflänzchen, sondern es scheint eine Art Baumgewächs zu sein oder zu werden. Und in diesem, und wir sehen in diesem zweiten Bild, dass sich in den Ästen, da ist so viel Schatten, da ist so viel Schutz, dass sich Vögel darin nisten. Es ist das Bild, dass, ja, das ist eine Art, also es gibt Heimat, es gibt Unterschlupf, es gibt Schutz den Vögeln. Ein Symbol für Leben, für Freude, für Segen. Wir sehen ähnliche Bilder auch im Alten Testament über dieses Vögelnisten. Psalm 104 zum Beispiel, Vers 12. Da heißt es, da finden auch die Vögel ihre Nistplätze. Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Ein erfreuliches Bild. Und ich glaube, zumindest einer in unserer Mitte hat das sogar versucht, bei sich zu Hause so zu pflegen. Kinder freuen sich daran. Die vorbeigehen, die freuen sich daran, Vögel zu sehen. Wie wundervoll. Und in dem Psalm wird besungen oder wird über die Fürsorge Gottes für die Natur, also sich, zumindest er freut sich daran. Er denkt darüber nach, wie wohl ist es, wie Gott die Natur pflegt und für sie sorgt. In unserem zweiten Gleichnis, was ist das für ein Bild? Da wird eine Handvoll Sauerteig genommen. Was ist das? Wahrscheinlich eine Art alter Teig, der gesäuert ist oder gegoren ist, mit Wasser wahrscheinlich oder mit Milch vermengt. Eine Zeit lang gegoren. Und dieser Teig wird nun einem halben Sack Mehl zugemischt. Halber Sack, ich weiß nicht wie groß, aber auf jeden Fall ist die Relation klar. Handvoll und einen halben Sack. Es ist kaum etwas im Verhältnis zu dem, was ein halber Sack ist. Dieser Sack, besteht einfach aus gemahlenem Weizenkorn. Was passiert mit ihm? Die Handvoll Sauerteig säuert den ganzen Teig, die ganze Masse. Was lernen wir, oder was will Jesus eigentlich durch diese zwei Bilder, also wie gesagt, dieses Eingangs- und Ausgangsbild, was wir zuerst diese Verhältnisse, diese Massen sehen vielleicht, und das, was daraus entsteht. Was will Jesus uns dadurch sagen? Was können wir daraus über das Himmelreich verstehen? Ich denke, um diese Gleichnisse zu deuten, müssen wir verstehen und uns nochmal vielleicht überlegen, was die Menschen vom Reich Gottes erwartet haben und was sie vielleicht heutzutage auch noch erwarten. Damals wie auch heute, ich denke, stellen sich die meisten Menschen vor, und auch unter den Gläubigen ist diese Ansicht stark verbreitet, dass wenn Gottes Herrschaft kommt, dann ist sie in Größe und Stärke. Wenn seine Regentschaft eingeleitet wird, dann ist sie absolut. Sie überragt alle. Sie ist siegreich. Sie ist ohne Widerspruch. So muss doch das Himmelreich kommen. Und nun das überraschende Bild, das Jesus gibt. Da muss erst etwas gesät werden. Und zwar etwas sehr, sehr Kleines, was unbedeutend ist. Was ist das, was Gott uns gibt, was vielleicht doch so einen Wert haben muss? Der Anfang ist klein in diesem Bild. Und in gewisser Weise verborgen, weil man sieht auf den Samen und man kann gar nicht erahnen, was er macht, was daraus wird. Es ist verborgen, weil in gewisser Weise es paradox ist. Also entgegen der Erwartung, dass es klein bleibt, wird es das Größte. Das Senfkorn scheint das Schwächste zu sein und wird doch das Stärkste. Vielleicht deutet dies, also, nee, nicht vielleicht, also viele deuten dies so, dieses Gleichnis. Gott, beziehungsweise unser Herr Jesus, geht hinaus und er verkündigt das Evangelium oder er gibt den Menschen das Evangelium. Das ist der Mann, der hier ausgeht und den Samen aussät. Unser Gott sucht sich das Kleinste, das scheinbar Schwächste, um sein Reich zu gründen. Er kommt nicht als Richter und Herrscher, sondern als Mensch, als Diener. In der Gestalt eines Dieners und bringt eine Botschaft anstatt ein Schwert. Er bringt eine Botschaft, das heißt anstatt eines Gerichtsvollstreckung. Er ruft seine Schar zusammen und schafft die Grundlage für ihre Rettung. Das ist das Prinzip, wie Gott sein Reich bauen will. Das sehen wir im Alten Testament durch und durch. Micha 5, Vers 1 lesen wir zum Beispiel: Und du, Bethlehem, das Prophezeite von Jesu Tat, du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Wenn er sein Reich vorbereitet, von Anfang an, er sucht sich eine kleine Stadt, er sucht sich Juda, also Bethlehem aus. Und dann sagt er, also nicht nur seine Erscheinung, nicht nur das, was er tut, sondern auch sogar schon aus dem Ort, aus dem er kommt, das soll nicht bedeutend sein. Jesaja 53, 2 bis 3 lesen wir von einem leidenden Knecht. Wir kennen diese Stelle. Ich lese einen Teil. Er hatte keine Gestalt. Das wird von Jesus angekündigt. Und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Sein Ursprung ist klein. Sein Erscheinungsbild ist nichtig. Das Bild des Senfsamens passt hier sehr gut, denn es ist auch, also denn dieser Samen ist auch so unscheinbar. Ich denke, meine Kinder könnten das so leicht verlieren und nie wieder finden. Und später, wenn auch das Evangelium verstanden ist, lesen wir in Philipper 2 zum Beispiel diese bekannte Stelle, wo er sagt, wo er auffordert, die Philipper Jesus nachzufolgen und ihn zu erkennen, in der Gestalt er kam. Da sagt er Vers 6, Philipper 2, er, Jesus damit gemeint, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der scheint nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Nochmal die Bestätigung dafür, dass das Evangelium, die Botschaft Gottes, versteht er sehr wohl, wie der Dienst, den der Herr tat, in den menschlichen Augen wirkt. Klein. Nichtig. Unerkannt. Weiter lesen wir zum Beispiel aber auch folgende Stellen. In Lukas 1, Vers 52, da heißt es, er stößt, also das ist die Ankündigung und des Handelns des Herrn, also er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Also, hier scheint es so, dass dieser Herr, der kommen soll, der ist mächtig. Er tut was. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Aber interessant ist hier, an wen er sich wendet. An die niedrig sind. Wahrscheinlich auch die klein, nichtig sind. dieses Prinzip vom Kleinen zum Großen findet sich nicht nur in der Wahl und in der Tat Jesu, sondern es findet sich auch in seinem Handeln an den Menschen. Gott hat bestimmt, dass dies das Wesen, der Charakter des Wirkens und des Baus des Reiches sein soll. Dieses Bild bezieht sich nicht auf das, und ich glaube, dass dieses Bild, das Jesus hier gibt, bezieht sich nicht auf das kommende Reich, das eingeleitet wird, wenn der Herr zum zweiten Mal als Richter kommt. In dem Reich, an dem jeder den Herrn kennt und gehorsam ist. Sondern in gewisser Weise auf die, also so verstehe ich zumindest dieses Bild, es bezieht sich in gewisser Weise auf die Entfaltung des Reiches Gottes hier in der Geschichte der Welt. Also wir sehen diesen Anfang vor allem, da ist er nicht erkannt, da wendet man was an, da ist die Erwartung der Menschen, wie das Reich sein soll, und er erklärt eben, nein, das ist nicht so. Das Kleine und Verborgene wird zur Größe und Herrlichkeit. Es stellt sich aber die Frage, wenn wir dieses Gleiche so drüber nachdenken, ist das Reich Gottes jetzt zum Beispiel größer, als es damals zu Jesu Zeit war, als vielleicht der Herr Jesus gestorben war, das vielleicht Senfkorn gepflanzt hat? Ist es größer jetzt als damals? Stellt sich auch die Frage, hat sich vielleicht das in gewisser Weise schon erfüllt? Oder ist es noch im Prozess? Oder soll sich das noch erfüllen? Und wenn sich das erfüllen soll, in welcher Weise wird sich das erfüllen? Und wann wird die Pflanze, also dieses zweite Bild, diese Endsituation, dieses Ausgangsbild, wann ist diese Pflanze die größte unter allen? Können wir das jetzt schon sagen? Die Antwort, in gewisser Weise ja. Jetzt, also auf die erste Frage vielleicht, ist das Reich größer jetzt als zu Jesu Zeit? Und in gewisser Weise ja. Sogar vielleicht in vielerlei Weise. Die Botschaft der Rettung durch den Glauben an Jesus, sein rettendes Opfer, das in der ganzen Welt verbreitet wurde, das in der ganzen Welt geglaubt wird oder voranschreitend fast in der ganzen Welt, das viele Menschen angenommen haben, das diese Jahrhunderte überdauert hat und gewachsen ist in gewisser Weise. Wir könnten heute sagen, es ist fast auf der ganzen Welt bekannt. Fast auf der ganzen Welt bekannt gemacht worden. Gott hat die Gemeinde, und das, ich meine damit Menschen, für die Jesus der Herr ist, weltweit wachsen lassen. Und sie ist in gewisser Weise zu einer großen Pflanze geworden. Viele Menschen haben, also wenn wir uns vielleicht als arme Sünder sehen oder viele Menschen auch kennen, die verloren waren, in gewisser Weise wurde das Werk des Reichs Gottes für sie zu einer Heimat. Sie sind wie die Vögel, die darin nisten, die ihr Schutz, ihr Segen, ihr Heil gefunden haben. Betrachten wir dieses Gleichnis eben so, dass es voranschreitend ist, dann könnte man das so deuten, dass es noch in der Entfaltung ist und dass es dann die größte Pflanze sein wird, wenn der Herr Jesus kommt. Und sie ist dann die größte und die herrlichste aller Reiche, aller, sozusagen, jede Ideologie, jedem, also die überragt jeden Götzen. Doch Doch ich denke weiter, dass wir noch einen Aspekt in diesem Gleichnis betrachten sollten. Nämlich, und ich denke, in der Anleitung haben wir das schon interessanterweise sehr gut so ansatzweise gehört, finde ich. Betrachten wir nämlich die Bedeutung des Reiches Gottes nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen in dieser Welt. Für die Menschen in der Welt. Dann bin ich der Meinung, dass dem Evangelium und dem Reich Gottes, dem wachsenden Reich Gottes, heute immer noch, wie auch früher, eine eher sehr kleine Rolle zugeschrieben wird. Vor der Welt gilt der kleine Same immer noch nichts. Oder besser gesagt, das Werk Jesu. In dieser Welt werden Reiche durch Geld und Macht gehalten und zerstört und überragen sich gegenseitig. Aus der Perspektive des gottlosen Menschen wird aber das Reich Gottes oder das, was Jesus getan hat, immer noch klein und ja, sogar gar unterdrückt. Es ist klein, aber es soll noch weniger werden. Die Herrscher sind korrupt und orientieren sich eher am Einfluss und am Geld. Die Universitäten erheben ihre eigene Weisheit für Wahrheit und verbannen die Wahrheit der Bibel und der Gottesfürchtigen. Die Menschen lehnen Gott ab und füllen ihre Lehre, die, wie ich meine, sehr offensichtlich ist, mit eigen erdachten Ideologien und Religionen aus. Und ich stelle euch die Frage, aber in gewisser Weise ist es auch meine Deutung. Aus der Perspektive der Welt scheint das Reich Gottes nicht zu wachsen, sondern findet sehr viel Ablehnung. Oder vielleicht anders gesagt, aus der Perspektive der Welt ist das Reich Gottes überhaupt nicht groß geworden. Die Frage müssen wir uns also stellen, wie wird es also zugehen, dass, also wenn Jesus sagt, es wird zu der größten Pflanze im Garten, wann soll es geschehen? Und an wen sagt das Jesus? Werden die alle Menschen das erkennen? Wenn wir grundsätzlich die Bibel betrachten und uns die Frage stellen, auf welche Weise baut Gott oder baut auch der Herr Jesus seine Gemeinde? So bin ich der Meinung, finden wir eine Antwort auf diese Frage. Zum Beispiel, lasst uns Psalm 113 aufschlagen. 7 bis 8. Wer gerne aufschlagen möchte, gerne auch mit mir. Psalm 113, 7 bis 8. Heißt es, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben den Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes. Dieses Wort deutet an, dass Gott sein Reich mit Menschen bauen will, die klein sind, die zerbrochen sind in gewisser Weise, die demütig sind vor ihm, die sich an ihn wenden. Also es impliziert hier nicht einfach einen armen Mensch, der faul ist und der keine Lust hat auf irgendwas, sondern es ist ein Mensch, der zu Gott fleht. 1. Korinther 1, 27. Lese vor, Vers 27 oder ab Vers 27. Bei den Korinthern war es ja so, vielleicht nochmal kurz als Kontext. Sie hatten offensichtlich ein ein falsches Verständnis von dem Reich Gottes. Sie hatten offensichtlich nach etwas gestrebt, in ihrer Gemeinde etwas bevorzugt, was nicht dem Prinzip klein zu groß entspricht. Sie haben sich nach großen Dingen vor der Welt gesehen, nach der Weisheit, nach der Erkenntnis aus der Welt, haben Dinge falsch beurteilt, weil sie das nicht verstanden haben. Und schaut mal, was Paulus erinnert sie an etwas. Er sagt, im Gegenteil, das, was dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Also offensichtlich haben diese Menschen versucht, Bildung zu hervorzuheben oder Dinge, die in der Welt hochgehalten werden. Und er sagt, schaut doch mal, wen Gott bei euch erwählt hat. Wie sein Wirken ist. Was sein Vorhaben ist. Und dann sagt er eben, der ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt. Um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihm etwas gilt. Bei ihnen, bei den Menschen. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Gerade wenn ich diese Stelle lese, so bin ich der Meinung, dass diese Stelle nicht nur, ich sag mal, sie spricht nicht nur von einer bestimmten Periode Zeit, wo vielleicht Gott sich zuerst an die Armen gewandt hat, wo dann irgendwann mal die Armen bekehrt wurden und dann kommen die Reichen dran. Sondern ich habe das Gefühl, dass Gott ein Prinzip in dieser Welt sieht und dass er über alle Zeiten und auch heute, das heißt nicht, dass die Reichen raus sind, das will ich damit nicht sagen, aber er will das, was stark ist von der Welt, also er will nicht das, was stark ist von der Welt, sondern er will die Schwachen. Und auch, dieses Prinzip gilt auch heute. Und auch heute wirkt die Botschaft Gottes auf die gleiche Weise, bin ich der Meinung. Und sie richtet sich immer noch nicht an die Stärke des Menschen. Und somit wird auch das, was, ich sag mal, wir als Menschen als groß oder nach Menschenprinzipien als groß, als die größte Pflanze im Garten betrachten, scheint so zu sein, dass diese Prophezie, die Jesus hier sagt, sich nicht an alle Menschen gilt, sondern sie gilt an das Volk Gottes, dass das Volk Gottes erkennt, wie sich das Reich Gottes entfaltet, dass es wächst. Die Welt in ihrem Widerstand gegen Gott wird dafür keinen Sinn haben und ist nach geistlichem und göttlichem Urteil schon jetzt und am Ende der Tage für alle erkennbare Wahrheit, dass das Reich Gottes größer wird. Also sie wird keinen Sinn dafür haben, das zu erkennen, obwohl es doch Wahrheit ist, dass die Gemeinde wächst. Es ist doch Wahrheit, dass ein Reich sich entfaltet. Wir aber sollen darauf vertrauen, dass sein Reich wächst. Und letztlich, und vielleicht sogar schon während unseres Lebens, größer ist als alles, worauf wir sonst unser Leben bauen könnten, worauf wir sonst nur hoffen könnten. Ich glaube, wir müssen lernen, Jesu Reich nach diesem Prinzip zu messen und nach diesem Prinzip zu bauen. Wisst ihr, manchmal sind wir so geneigt, zum Beispiel unsere Sünden zu verbergen. Es ist gut, wenn wir keine Sünden haben. Aber wenn wir Sünden verbergen, ist es falsch. Wir sollten nicht unsere eigene Frömmigkeit, nicht unsere eigene Stärke, nicht unsere eigene Musikalität, nichts soll erhoben werden. Jesus und Gottes Wort. Das ist das, was in der Gemeinde das Höchste sein soll. Und auf diese Weise baut er seine Gemeinde. Vom Kleinsten zum Größten, vom Unscheinbaren zum Herrlichen. Meine Schlussfolgerung hier ist, dieses Gleichnis ist nicht so gemeint, dass es einmalig sich über die gesamte Geschichte erstreckt und von dem Geschehnis am Kreuz wächst und irgendwann mal von der gesamten Welt erkannt wird als die größte Pflanze. Sondern meine Deutung ist, ja, es gibt wahrscheinlich wirklich einen Zeitpunkt, es wird ganz sicherlich einen Zeitpunkt in der Geschichte geben, an dem alle Menschen vor Gott sich beugen werden und sagen, du hast recht und du hast recht gehandelt an uns. Du hast recht gehandelt, wie du Menschen errettet hast. Und du hast recht gehandelt, wenn bestimmte Menschen, die gegen ihn gesündigt haben, die ihn abgelehnt haben, verurteilt werden. Und du hast recht, dass dein Reich das Größte ist. Aber gleichzeitig sehen wir, das ist der Wesenszug, also dieses Prinzip vom Kleinen zum Größten, vom Nichtigen zum Herrlichen, ist das, was Gott in das Evangelium reingelegt hat, in sein Wirken reingelegt hat. Und ich glaube, dass sich das in jedem von einem Gläubigen bewahrheitet, in jedem Leben eines Gläubigen sich bewahrheitet. Jesus will sagen, vertraue auf die Botschaft vom Kreuz, auf die Vergebung der Sünden durch Jesus, auf die Gerechtigkeit, dass du gerecht gesprochen bist, durch den einfachen Glauben daran, dass Jesus für dich gestorben ist. Und vertraue, dass Gott für dich sorgen wird. Vertraue dich ihm an und gehorche ihm. Und du wirst erleben, dass sein Reich viel größer wird und herrlicher wird als alles andere in deinem Leben. Und ich denke, dass wir als Gemeinde danach streben sollten, ein Zeugnis genau für dieses Prinzip zu sein. Wir wollen danach suchen, was Gott gefällt. Uns erbarmen über die Kleinen, über die Nichtigen, über die, die uns nicht viel zu bieten haben, die Vergebung brauchen, die Gott suchen. Die demütig sind vor Gott, das sollen wir suchen. Natürlich können wir nicht ins Herz schauen. Aber die Weisheiten und die Prinzipien dieser Welt, wir müssen uns hüten, sie in der Gemeinde einzusetzen. Wir sollten sie, soweit es geht, soweit uns das Herr offenbart, wirklich verbannen. Zur Deutung des zweiten Gleichnisses. Dieses Gleichnis geht in gewisser Weise sehr ähnlich. Und ich würde sagen, wir können ein sehr ähnliches Argument dafür anwenden, wie es zu deuten ist. Was sagt aber dieses Gleichnis aus? Es geht noch etwas weiter und es spricht darüber, wie im Verborgenen es etwas vollständig durchdringt. Also da ist nicht so, dass man sagt, halben Sack davon. Der gesamte Sack wird durchsäuert. Die gesamte Masse des Teiges. Was verstehen wir darunter? Was will Jesus hier sagen? Wieder, es ist klein und unscheinbar. Und hat doch die Kraft, alles durchzudringen. Wir haben in der Bibel vielfach dieses Bild des Sauerteigs negativ eigentlich. Ne? Also wir sollen nicht so wie die Pharisäer sein. Wir sollen uns hüten vor dem Sauerteig der Pharisäer. Aber hier ist Sauerteig etwas Positives. Und er sagt, das, was dieser Sauerteig macht, in der Art, wie Gott sein Reich baut, gibt es ein ähnliches Prinzip. Es durchdringt alles. Es erfüllt. Ich denke, das ist vor allem, wie gesagt, wie auch das vorige Beispiel, an die Gläubigen, an seine Schafe gerichtet ist. Jesus macht es auch schon vorhin deutlich, wieder dieses Argument, er spricht im Prinzip in verborgener Sprache zu den Menschen. Ja. Der Geist legt das in einigen aus, euch ist es gegeben, den anderen nicht. Und auch hier ist es gerichtet an die Gläubigen und an die Macht seines Wortes, an die Macht seines Wirkens in unserem Leben. Und ich glaube, dass dieses Gleiche, so wie auch das vorherige, uns ein sehr großer Trost sein kann für die Weise, wie Gott in unserem Leben wirken möchte. Es ist das Wesen des Reiches Gottes, wenn er bei euch das Werk angefangen hat, das Werk zu vollenden. Es ist das Wesen des Reiches Gottes, wenn er bei euch Bereiche im Leben eingenommen hat, dass er alle Bereiche in eurem Leben einnehmen wird. Es ist das Wesen des Reiches Gottes, dass er euch genügend, also alle Kraft gibt, um ihm zu folgen. Es ist das Wesen des Reiches Gottes, dass er euer ganzes Leben einnimmt und es erfüllt. Es bleibt kein ungesäuerter Teig da. Vielleicht können wir auch so sagen, weil es das Wesen des Reichs Gottes ist, ist es auch vielleicht eine Art von Prüfungskriterium für uns. Es kann nicht sein, dass ein Gläubiger einen Teil seines Lebens gibt, aber das andere sich nicht verändert über viele Jahre. Nein, denn Gott wirkt anders. Gott will auch nicht nur, dass ein Teil von dir erneuert wird, sondern dass du ihm wirklich vom Herzen gehorchst und dich ganz erneuern lässt. Und alles andere widerspricht dem Wesen Gottes. Alles andere gehört nicht zum Reich Gottes. Ich denke, für uns soll es als ein Trost nochmal dienen. Manchmal haben wir Sorgen und Ängste. Manchmal haben wir Prüfungen und Probleme. Und ich glaube, in diesen Momenten sollten wir an dieses Bild denken. Herr, wirke. Wirke. Durchdränge alles. Und hilf mir zu überwinden, dass ich ganz deiner bin. Es kann auch eine Freude sein, wenn wir das hören, dass Gottes Reich in uns wachsen wird. Selbst wenn es auf den ersten Blick klein ist. Nichtig ist. Was bewirkt das schon? Er wird sowieso nicht drauf hören. Und so glaube ich, sollten wir dem Reich Gottes, aber auch dem Wort Gottes eben diese Macht zumuten. Gott vertrauen. Ich denke, wir sollten es ermahnen lassen, das Wort Gottes weiter zu sagen, einander zu ermutigen, zu ermahnen, denn wir wissen, was die Macht Gottes ist. Die durchdringt alles. Auch wenn sie nichtig vor der Welt wirkt, die Massenverhältnisse sind ganz anders. Und im Herzen ist es vielleicht ganz schwer, aber das Wort Gottes ist stärker. Deswegen fasse den Entschluss und glaube wirklich dem Herrn und folge ihm nach. Er wird dir schon die Kraft geben. Soweit zu diesen beiden Gleichnissen. Ich möchte noch zum Schluss beten und